Ja, guten Morgen. Des Öfteren hören wir ja etwas über das Thema Heiligung in Predigten. So wie wir ein heiliges Leben führen sollen und wie wir es können. Es geht dabei viel darum, wie wir auch uns in unserem Alltag verhalten und was wir mit unserer Lebenszeit so anstellen, um sein Leben oder um ein Leben nach Gottes Maßstäben zu führen. Heute soll es auch um das Thema Heiligung gehen, aber mal um einen ganz anderen Aspekt von Heiligung. Ich mache ja gerade eine Predigtreihe über das Vaterunser, also diesem Gebet, welches Jesus selbst an seine Jünger weitergegeben hat. Ich möchte das zu Beginn auch einmal vorlesen, dieses Gebet, noch einmal aus Matthäus 6, aus den Versen 9 bis 13. Matthäus 6, Vers 9 bis 13. Betet ihr nun so: Unser Vater, der du bist in den Himmeln, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir unseren Schuldnern vergeben haben. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern rette uns von dem Bösen. Heute in der dritten Predigt zu dieser Predigtreihe geht es um den Teil "Geheiligt werde dein Name" aus Vers 9. Damit befinden wir uns immer noch in der Einleitung vom Vater Unser. In den ganzen Vers 9, unser Vater, der du bist in den Himmeln, geheiligt werde dein Name, kann man als Einleitung zu diesem Gebet verstehen. Dieser Teil klärt nämlich zu Beginn schon ab, wer hier zu wem eigentlich betet. Er macht deutlich, welche Stellung wir vor Gott haben und wie wir das weitere Gebet beten sollen. Im ersten Teil, unser Vater, ging es in der Predigt darum, welche Beziehung ich zu Gott habe. Im zweiten Teil, der du bist in den Himmeln, ging es darum, wer dieser Gott eigentlich ist, zu dem wir da beten. Und jetzt im dritten Teil, dem abschließenden Teil, der auch gleichzeitig die Überleitung zu den weiteren Inhalten ist, da geht es darum, wie wir Gott begegnen sollen. Das sind alles drei wichtige Dinge, extrem wichtige Dinge, die wir wissen sollten, bevor wir dann ab der nächsten Predigt in die weiteren Inhalte von diesem Gebet eintauchen können. Aber heute geht es, wie schon gesagt, erstmal um das Thema Heiligung. Das heißt, Vater unser, geheiligt werde dein Name. Als ich mich im Rahmen der Predigt damit beschäftigt habe, habe ich mich erstmal gefragt, was das eigentlich bedeuten soll. Weil wenn die Bibel an anderen Stellen sagt, dass wir uns heiligen sollen, dann verstehen wir das relativ schnell. Wir Menschen führen erstmal kein heiliges Leben. Wir müssen uns unser ganzes Leben lang anstrengen, ein Leben zu führen, das heilig, also anders ist und Gott wohlgefällig ist. Aber Gott heiligen? Gott ist doch sowieso heilig. Gott ist das heiligste Wesen, das überhaupt existiert. Niemand ist weiter von Sünde oder vom bösen Dasein entfernt als Gott. Und ich möchte einfach mal eine Bestätigung davon vorlesen. Dazu aus 1. Samuel Kapitel 2, den Vers 2. Keiner ist heilig wie der Herr, denn außer dir ist keiner. Und kein Fels ist wie unser Gott. Niemand ist heiliger als Gott. Aber bei dieser Aussage, geheiligt werde dein Name, geht es auch gar nicht darum, dass wir Gott oder dass Gott noch heiliger werden soll, dass wir ihn noch heiliger machen sollten oder sowas. Da Gott schon vollkommen heilig ist, ginge das gar nicht. Es geht nicht darum, Gott heiliger zu machen, sondern es geht vielmehr darum, seine Heiligkeit darzustellen und sie zu zeigen, dass Gott heilig ist. Ein Beispiel dafür, das gleichzeitig auch noch einen anderen sehr wichtigen Aspekt zeigt, lesen wir in Hesekiel 36, wo Gott selbst zum Volk Israel spricht. Das möchte ich einmal auch vorlesen. Hesekiel 36, der Vers 23. Hesekiel 36, Vers 23. Da spricht Gott direkt zum Volk Israel. Und ich werde meinen großen, unter den Nationen entweihten Namen heiligen, den ihr mitten unter ihnen entweiht habt. Und die Nationen werden erkennen, dass ich der Herr bin, spricht der Herr, Herr, wenn ich mich vor ihren Augen an euch als heilig erweise. Ja, um diese Stelle völlig zu verstehen, muss man den Kontext beachten, in dem Gott das gesagt hat. Der Prophet Hesekiel hat zu einer Zeit gelebt, als sowohl das Nordreich Israel als auch das Südreich Juda, das Reich war ja nach Salomo geteilt, als sie in Babylon im Exil lebten. Als erstes wurde ja einige Jahre oder Jahrhunderte vorher erst das Nordreich Israel überfallen von den Assyrern, später das Südreich Juda, später wurde dann noch das Assyrische Reich vom Babylonischen Reich überfallen und jetzt lebten viele Israeliten in Babylon im Exil. Hesekiel befindet sich hier ebenfalls dort und spricht hier zu den Israeliten. Und wenn Gott hier durch Hesekiel sagt, dass sein Name unter den Nationen entweiht war, dann bezieht er sich darauf, dass die Israeliten vor der Eroberung von Nord- und Südreich Gott nicht mehr geachtet haben, nicht mehr wirklich geachtet haben. Sie haben viel Böses getan und sie haben viel Götzendienst betrieben. Aber selbst nach der Eroberung haben sich die Israeliten erstmal nicht gebessert. Sie haben keine Buße getan. Eine Zusammenfassung von dem könnt ihr zu Hause nachlesen, von diesen Kernpunkten. Hesekiel 36, die Verse davor, ab Vers 16. Hesekiel 36, ab Vers 16 könnt ihr als Hausaufgabe einmal lesen, was da passiert ist, warum das alles so gelaufen ist, wie es damals gelaufen ist, warum das Gott gemacht hat. Ja, und in diesem Zustand macht Gott diese Aussage in Hesekiel 36, 23 und ich lese den Vers nochmal vor, damit er uns auch wirklich in Erinnerung bleibt. Und ich werde meinen großen, unter den Nationen entweihten Namen heiligen, den ihr mitten unter ihnen entweiht habt. Und die Nationen werden erkennen, dass ich der Herr bin, spricht der Herr, Herr, wenn ich mich vor ihren Augen an euch als heilig erweise. Die Israeliten haben Gottes Namen entweiht und Gott damit verunehrt. Das ist gleichzeitig aber auch eine Ermahnung an uns, dass wir die Aussage aus dem Vaterunser, geheiligt werde dein Name, ernst nehmen müssen. Auch wir stehen in der Gefahr, Gottes Namen zu entweihen und ihn zu verunehren. Bei den Israeliten damals ging es sogar so weit, dass Gott eingreifen musste, um seinen Namen selbst wieder zu heiligen und seine Ehre unter den Völkern wiederherzustellen, weil die Israeliten es nicht getan haben. In diesem Vers sehen wir aber auch, welche Auswirkungen es dann hat, wenn Gottes Name geheiligt wird oder auch wenn wir Gottes Namen heiligen. Die Nationen werden ihn erkennen, sagt Gott. Übertragen auf uns heute können wir sagen, dass die Menschen in unserer Umgebung, unserem Umfeld, unsere Mitmenschen erkennen werden, wer Gott eigentlich ist und sie werden seine Heiligkeit erkennen. Und hieran übrigens können wir uns prüfen. Wir können uns selbst prüfen, ob wir Gottes Namen wirklich heiligen. Kennen die Menschen in unserer Umgebung, die nicht hier zur Gemeinde gehen, Gott? Erkennen sie durch uns, wer Gott ist und wie er ist? Für mich muss ich die Frage leider mit Nein beantworten. Ich habe da noch einen langen Weg vor mir. Aber bevor wir darüber reden können, wie wir Gott vor anderen Menschen heiligen, müssen wir erstmal darüber reden, wie wir Gott vor uns selbst heiligen. Also wie wir selbst von Gott denken, wie wir mit ihm reden, mit ihm umgehen. Gott bzw. seinen Namen zu heiligen ist mehr als im Gebet einfach nur Danke zu sagen. Es ist mehr als das. Es bedeutet, ihn und was er macht, zu loben und zu preisen. Preisen bedeutet, gute Sachen begeistert hervorheben. Also wir sollen Gott loben und wir sollen seine Taten begeistert hervorheben. Wir Menschen haben ja oft die Angewohnheit, dass wir oft nur die Probleme und negativen Dinge sehen. Wenn wir beten, fällt es uns ziemlich leicht, Bitten zu finden. Dinge, für die wir beten können, für die wir bitten können. Und das ist auch grundsätzlich nicht falsch. Das ist gut, Gott um Dinge zu bitten. Gott möchte das, dass wir ihn bitten. Aber Dinge zum Danken oder gar zum Loben, die fallen uns wesentlich seltener ein. Und deswegen möchte ich uns jetzt einen Abschnitt aus der Bibel lesen, als Beispiel, der viele Dinge zeigt, für die wir Gott danken können, für die wir ihn loben können und für die wir ihn preisen können. Dazu möchte ich den Psalm 103 vorlesen. Den ganzen Psalm 103. Preise den Herrn, meine Seele, und all mein Inneres seinen heiligen Namen. Preise den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht alle seine Wohltaten. der vergibt alle deine Sünde, der da heilt alle deine Krankheiten, der dein Leben erlöst aus der Grube, der dich krönt mit Gnade und Erbarmen, der mit Gutem sättigt dein Leben, deine Jugend erneuert sich wie bei einem Adler. Der Herr verschafft Gerechtigkeit und Recht allen, die bedrückt werden. Er tat seine Wege kund dem Mose und den Söhnen Israel seine Taten. Barmherzig und gnädig ist der Herr, langsam zum Zorn und groß an Gnade. Er wird nicht immer richten, nicht ewig zürnen. Er hat uns nicht getan nach unseren Vergehen, nach unseren Sünden uns nicht vergolten. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so übermächtig ist seine Gnade über denen, die ihn fürchten. So fern der Osten ist vom Westen, hat er von uns entfernt unsere Vergehen. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Denn er kennt unsere Gebilde. Denkt daran, dass wir Staub sind. Der Mensch, wie Gras sind seine Tage, wie die Blume des Feldes, so blüht er. Denn fährt ein Wind darüber, so ist sie nicht mehr und ihr Ort kennt sie nicht mehr. Die Gnade des Herrn aber wird von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn fürchten, und seine Gerechtigkeit bis zu den Kindeskindern. Für die, die seinen Bund halten, die seiner Vorschriften gedenken, um sie zu tun. Der Herr hat im Himmel aufgerichtet seinen Thron und seine Herrschaft regiert über alles. Preist den Herrn, ihr seine Engel, ihr Gewaltigen an Kraft, Täter seines Wortes, dass man höre auf die Stimme seines Wortes. Preist den Herrn, alle seine Herrscharen, ihr seine Diener, Täter seines Wohlgefallens. Preist den Herrn, alle seine Werke an allen Orten seiner Herrschaft. Preise den Herrn, meine Seele. Preise den Herrn. Ich habe eine Idee für dich. Wenn du mal nicht weißt, wofür du Gott danken kannst, für was du ihn loben kannst, dann lies den Psalm 103. Psalm 103 liefert so viele Gründe, Gott zu loben und zu preisen. Wir sollten es uns zur Gewohnheit machen, im Gebet nicht nur zu bitten und zu danken, sondern Gott auch zu loben und zu preisen. So heiligen wir seinen Namen, so heiligen wir Gott in unserem Leben. Wenn wir uns das angewöhnen, dann wird es auch an unserem Leben etwas ändern. Insbesondere in unserem Glaubensleben. Ja, wir reden ja immer wieder davon, auch als Beispiel, dass der Glaube wie ein Feuer in uns ist. Dass wir für den Herrn brennen. Und wenn wir Gott loben und preisen, ist das wie Öl in dieses Feuer. Dann vergrößert es dieses Feuer des Glaubens, dass wir noch mehr für den Herrn brennen. Und wenn wir ein lebendiges Feuer des Glaubens in uns tragen, dann passiert es schon fast automatisch, dass wir das auch weitergeben wollen. Ja, und damit kommen wir dann auch zu dem nächsten Teil, und zwar, wie wir mit anderen oder zu anderen über Gott reden. Das beinhaltet allerdings nicht nur, wie wir konkret von Gott erzählen, sondern insbesondere noch viel mehr, wie wir über andere Dinge reden, die Gott erstmal nicht zu betreffen scheinen. Denn alles, was wir sagen und tun, hinterlässt bei unseren Mitmenschen am Ende einen Eindruck, wie unser Gott sein könnte, auch wenn es nur unterbewusst ist. Ich möchte dazu ein Beispiel geben. Wenn wir zum Beispiel unseren Arbeitskollegen sagen oder Schulkameraden, dass wir an Gott glauben und ihm nachfolgen, also unser Leben an ihm ausrichten, wenn sie das wissen, dann werden sie natürlich auch zu Recht davon ausgehen, dass wir danach leben, dass wir dementsprechend handeln. Wenn wir es aber ständig zum Beispiel andere Menschen beleidigen und schlecht von ihnen reden, dann werden unsere Arbeitskollegen das mit Gott verknüpfen auch und denken, dass Gott das ebenso macht. Und wer will schon an einen Gott glauben, der andere Menschen beleidigt und schlecht über sie redet? Jakobus ermahnt uns in seinem Brief auch nicht umsonst, dass wir auf unsere Reden achten sollen. Ich möchte das auch einmal vorlesen aus Jakobus Kapitel 3. Jakobus Kapitel 3, die Verse 9 und 10. Jakobus spricht hier von der Zunge, also so im Reden. Mit ihr, der Zunge, preisen wir den Herrn und Vater, und mit ihr fluchen wir den Menschen, die nach dem Bild Gottes geschaffen worden sind. Aus demselben Mund geht Segen und Fluch hervor. Dies, meine Brüder, sollte nicht so sein. Und einen weiteren Vers, zwei Kapitel weiter vorne, Jakobus 1, Vers 26. Wenn jemand meint, er diene Gott und zügelt nicht seine Zunge, sondern betrügt sein Herz, dessen Gottesdienst ist vergeblich. Es kann nicht sein, dass wir als Christen, als Nachfolger Jesu, schlecht von anderen Menschen reden. Allein die Nächstenliebe verbietet uns das ja schon, aber gleichzeitig verunehren und entheiligen wir dadurch den Namen unseres Gottes. Durch schlechtes Reden bekommen unsere Mitmenschen ein schlechtes Bild von Gott und werden vielleicht niemals an ihn glauben. Dadurch verschließen wir das Evangelium vor unseren Mitmenschen. Schau mal auf dein eigenes Leben. Mal angenommen, du wärst der einzige Nachfolger Jesu im Umfeld deiner Menschen. Und hier in der Gegend im Münsterland ist das gar nicht mal so unwahrscheinlich, dass das auch so ist. Und jetzt überlege mal, welches Bild sich deine Mitmenschen von Gott machen, wenn sie nur dein Leben als Beispiel hätten. Dein Leben als Beispiel haben. Hätten sie ein positives Bild von Gott? Oder vielleicht leider ein negatives Bild von Gott? Ein weiteres Beispiel. Welches Bild hätten unsere Mitmenschen von Gott, wenn wir den ganzen Tag nur von, sagen wir, Computerspielen oder Fernsehserien reden? Dann werden unsere Mitmenschen vermutlich niemals auf die Idee kommen, dass es wichtig sein könnte, an Gott zu glauben. Denn wenn wir den ganzen Tag nur von Computerspielen, Fernsehserien oder anderen weltlichen Dingen reden, scheint das ja viel wichtiger für uns zu sein als Gott. Dann erscheint Gott für andere schnell als unwichtig und irrelevant. Und unsere Mitmenschen kämen nie auf die Idee, dass sie Gott brauchen könnten. Außer Gott selbst begegnet ihnen, aber wie wir unseren Mitmenschen begegnen, hat einen starken Einfluss darauf, wie sie Gott sehen. Lass uns aus diesem Blickwinkel auch mal eine Aussage von Jesus selbst betrachten, die er in Matthäus 12 gemacht hat. Matthäus 12, Vers 36 und 37. Ich sage euch aber, dass die Menschen von jedem unnützen Wort, das sie reden werden, Rechenschaft geben müssen am Tag des Gerichts. Denn aus deinen Worten wirst du gerechtfertigt werden und aus deinen Worten wirst du verdammt werden. Ja, die Nachfolger Jesu werden zwar nicht zur Verdammnis gerichtet werden, aber dennoch muss sich jeder einzelne von uns vor dem Richterstuhl Christi für alles verantworten, was er hier auf Erden sagt oder tut. Geben wir Gott durch unsere Reden Ehre, also heiligen wir ihn durch unsere Reden? Oder reduzieren wir seine Wichtigkeit durch unsere Reden oder verunehren wir ihn gar? Ich sage jetzt nicht, dass wir ununterbrochen von Gott reden müssen. Auf der Arbeit müssen wir auch über Dinge von der Arbeit reden. Aber Jesus spricht ja von unnützen Worten. Jeder wird sich für jedes einzelne Wort, das er macht, das Gott verunehren könnte, einmal verantworten müssen vor Gott. Gott nimmt das ernst. Wisst ihr, in dem Vers aus Hesekiel, den ich vorhin gelesen habe, sagt Gott, dass er seinen Namen selbst heiligen will, weil Israel es nicht mehr getan hat. Dazu gehörte auch, dass er das Volk Israel aus der babylonischen Gefangenschaft wieder zurück nach Israel geführt hat, in ihr eigenes Land, und dass der Tempel dort wieder aufgebaut wurde in Jerusalem. Aber wisst ihr, Gott hat das nicht für Israel getan. Gott hat das nicht gemacht, damit es Israel besser geht. Das war nur ein netter Nebeneffekt. Gott hat es getan, um seine Ehre wiederherzustellen. Gott selbst drückt das deutlich aus in Hesekiel 36, Vers 32, und das möchte ich auch einmal vorlesen. Hesekiel 36, Vers 32. Nicht um euretwillen tue ich es, spricht der Herr, das sollt ihr wissen. Schämt euch und werdet beschämt vor euren Wegen, Haus Israel. Gott hat Israel nicht zurückgebracht, weil sie Buße getan hätten, dann davon lesen wir nichts, dass Israel insgesamt Buße getan hätte. Das Gegenteil lesen wir. Gott hat das getan, um seine Heiligkeit zu demonstrieren. Und etwas Ähnliches wird Gott noch einmal tun. Er wird noch einmal seine Ehre auf dieser Erde wiederherstellen und seine Heiligkeit demonstrieren. Und auch dazu möchte ich etwas vorlesen aus Philipper 2. Philipper 2, die Verse 9 bis 11. Darum hat Gott ihn, Jesus Christus, auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist, damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beugt, der himmlischen und irdischen und unterirdischen. Und jede Zunge bekennt, dass Jesus Christus Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Gott wird seine Ehre am Ende wiederherstellen, und zwar auf eine Art und Weise, dass jeder Mensch ohne Ausnahme ihm Ehre geben wird. Für die Menschen, wenn das passieren wird, ist das keine schöne Situation, aber sie werden ihm die Ehre geben. Aber lasst uns aufpassen, dass uns nicht das gleiche Schicksal widerfährt, wie es dem Volk Israel widerfahren ist. Gott uns das gleiche sagen muss, wie er dem Volk Israel damals sagen musste. Schämt euch und werdet beschämt von euren Wegen. Gott nicht zu heiligen ist kein Kavaliersdelikt, das ist todernst. Und ich will mir nicht vorstellen, wie es wäre, wenn mir Gott vor dem Richterstuhl einmal sagen wird, Veit, schäm dich. Will ich mir nicht vorstellen, wie das wäre. Deswegen ist es absolut kein Zufall, dass Jesus uns das im Vater Unser mitgegeben hat. Geheiligt werde dein Name. Zum einen drückt das natürlich den Wunsch aus, dass Gottes Name generell geheiligt werden soll, ja. Aber es gibt auch jedem eine Mitverantwortung. Wenn ich bete, geheiligt werde dein Name, und dann denke, aber bitte lass das jemand anderen machen, dann habe ich Gottes Namen schon entheiligt und ihn verunehrt. Geheiligt werde dein Name ist nicht nur ein Wunsch, dass Gottes Name irgendwie geheiligt werden soll, es ist gleichzeitig auch eine Mahnung an jeden Einzelnen von uns, selbst damit anzufangen. Und selbst wenn alle anderen Menschen das nicht tun sollten, man selbst kann damit anfangen. Es ist kein Zufall, dass Jesus das direkt zu Beginn des Gebets nennt. Ich lese den Vers nochmal vor, Matthäus 6, Vers 9. Betet ihr nun so, unser Vater, der du bist in den Himmeln, geheiligt werde dein Name. Das legt den Grundstein für die weitere Bitten in dem Gebet. Ich habe ja schon erklärt, dass wir Gott loben und preisen sollen, um ihn zu heiligen. Aber trotz Lob und Preis können wir Gott verunehren, wenn wir gottlose Bitten an ihn richten. Ich kann mich noch daran erinnern, wie mein Bruder und ich damals als Kinder gebetet haben. Ich meine jetzt nicht die üblichen kindlichen Gebete, die sich um Spielzeug drehen, sondern die Art und Weise, wie wir gebetet haben. Denn ich kann mich noch daran erinnern, wie unsere Mama irgendwann mal sagte, Kinder, Gott ist kein Wunschautomat. Wenn wir hören und in der Bibel lesen, dass wir Gott alles bitten dürfen, dann verleitet das schnell dazu, Gott als Wunschautomat zu missbrauchen. Gott macht doch bitte dies und das und jenes und das und dann ach, und das auch noch. Wenn du schon mal dabei bist, kannst du das auch noch machen. Ja, natürlich sollen wir Gott um Dinge bitten, das habe ich schon gesagt. Aber Gott ist kein Automat, der blind alle Wünsche erfüllt. Oder denn wir müssen beim Bitten darauf achten, warum wir auch um etwas bitten. Brauchen wir etwas wirklich oder dient es eher der Befriedigung unserer Lüste? Haben wir wirklich eine Not oder sind wir nur auf ein gutes Leben aus? Manchmal wissen wir das vielleicht selbst nicht. Manchmal haben wir vielleicht tatsächlich ein notwendiges Anliegen, aber haben vielleicht trotzdem keine guten Hintergedanken beim Beten. Ich möchte das an einem Beispiel erklären, was mir selbst passiert ist vor kurzer Zeit. Und zwar habe ich vor einiger Zeit enorme Probleme dabei gehabt, abends pünktlich ins Bett zu kommen. Das hatte den Effekt, dass ich wochenlang viel zu wenig geschlafen hatte. Ich habe in der Zeit jeden Abend dafür gebetet, dass mir Gott hilft, dass er mir Selbstdisziplin schenkt, damit ich endlich es schaffe, pünktlich ins Bett zu kommen. Aber diese Bitte war nicht richtig. Ja, ich hatte ein notwendiges Anliegen, früher ins Bett zu kommen, um genug zu schlafen. Weil wenn man lange Zeit zu wenig schläft, ist das ungesund. Aber worum habe ich denn gebeten? Habe ich darum gebeten, dass mir Gott hilft, pünktlich ins Bett zu kommen? Nein, ich habe ihn darum gebeten, dass mir Gott hilft, dass ich es selbst schaffe, pünktlich ins Bett zu kommen, aus eigener Kraft. Das war ein egoistisches Gebet, auch wenn das Anliegen eigentlich ein richtiges war. Es war egoistisch und ich habe es noch nicht mal gemerkt. Mein Gebet hatte ja den richtigen Hintergrund, aber die Ausführung hat Gott nicht geheiligt. Gebete so zu beten, dass sie Gott heiligen, ist nicht leicht. In dem Beispiel, was ich gerade erzählt habe von mir, war mir der Fehler noch nicht einmal bewusst, sondern Gott musste mich irgendwann darauf hinweisen, dass das so nicht in Ordnung war. Und wir dürfen Gott auch darum bitten und wir sollen ihn darum bitten, dass Gott uns zeigt, wo wir solche Fehler machen. dass Gott uns auch zeigt, wo wir ihn nicht heiligen, wo er uns zeigt, was richtig ist und was nicht, wo wir Fehler machen und wie wir sie vermeiden, wie wir ihn richtig heiligen. Und wenn wir Gott ehrlich darum bitten, schenkt er uns diese Weisheit. Deswegen hat Jesus die Aussage, geheiligt werde dein Name, direkt vorne ins Vaterunser gepackt, damit wir wirklich uns direkt zu Beginn des Gebetes bewusst machen, warum beten wir hier zu Gott? Wie sollte ich zu Gott beten? Und wie sollte ich unseren Mitmenschen begegnen? Wofür kann ich beten, um Gott auch außerhalb des Gebetes im Alltag zu heiligen? Lass uns daran denken, Gott zu heiligen. Sei es im Alltag, im Kontakt mit anderen Menschen oder auch in der persönlichen Begegnung mit Gott. Alles, was wir tun, spiegelt sich darin wider, welches Bild wir selbst und unsere Mitmenschen von Gott haben. Lass uns daran denken, Gott die Ehre zu geben. Die Ehre, die ihm gebührt, um ihn zu heiligen. Vor uns selbst und vor unseren Mitmenschen. Lasst uns ihn immer wieder loben und preisen, so wie in Psalm 103, wie wir gelesen haben. Damit wir auch ja wirklich nicht vergessen, welch großartigen und herrlichen Gott wir haben. Ich schließe mit Offenbarung 1, den Versen 5 und 6. Offenbarung 1, Vers 5 ab der Mitte und Vers 6. Dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden erlöst hat durch sein Blut und uns gemacht hat zu einem Königtum, zu Priestern seinem Gott und Vater. Ihm sei die Herrlichkeit und die Ewigkeit, ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Amen.